Salli zusammen und grüezi miteinander. Herzlich willkommen zum Podcast Himmel auf Erden. Heute mit der Episode, mit der Folge Frieden auf Erden, umkämpft und trotzdem da. Da ist ein Fragezeichen. Mit mir in der Runde sitzt wie immer die Jele, die Daniela Mailänder. Sie ist Theologin, Autorin, Mama, Bücher, Würmin. Und was ja ganz viele nicht wissen, sie liebt Berge und Höhenmeter. Ja, das ist so eine Leidenschaft von dir. Du müsstest dich hier jetzt wohlfühlen, weil wir sitzen hier auf 1260 Meter über Meer. Nicht gerade ein Berg, aber immerhin eine schweizerische Erhebung.
Ja, ich beneide euch auch. Also allein die Fahrt hierher hat bei mir schon ganz schön viel Herzschmerz ausgelöst. Das ist wirklich so. Also ja. Das ist für mich Himmel auf Erde, ne? Wenn ich irgendwo so einen Berg hochlaufen darf. Interessanterweise finde ich hochlaufen so viel schöner als runter. Das ist interessant. Also ich habe mal eine Weile, war ich Paragliden. Das war cool, weil da konntest du da runterfliegen. Ne? Aber insgesamt finde ich irgendwie hochgehen fast noch spannender. Obwohl ich auch Skitouren mache. Und dann ist runterfahren ja auch super nice. Ja. Aber hochlaufen ist für mich die Krönung. Ich kann es nicht sagen, warum. Ja. Macht mich aber glücklich. Schön, und jetzt mache ich seit ein paar Jahren so Hochtouren. Das ist so im Gletscher unterwegs zu sein, das Material zu spüren, den Wind zu spüren, im Wetter ausgesetzt zu sein. Ha! Himmel auf Erden. Also finde ich sehr
schön,
wohl bei
schön
euch.
Hat
sehr
diese Fahrt,
wohl.
Ist natürlich das kurvenreiche Bündnerland hier hingefahren. Schön hat das bei dir Herzschmerz ausgelöst, besser als Brechreiz. Also lieber Herzschmerz als Brechreiz.
Ja,
war schon recht kurvig, ne?
Ja, na, aber ich liebe das. Also es ist für mich einfach so schön. Und dann bin ich manchmal ein bisschen traurig, dass ich in Nürnberg lebe und nicht mehr in den Bergen.
Das verstehe ich. Michi, eigentlich wahrscheinlich nicht. Hier ist Michael Girgis, der Michi. Der ist hier auch Theologe, Papa, Wegbereiter für Neues und Katalysator für Veränderung. Was ja viele nicht wissen, er ist so eine Anti-Jele, weil er mag zumindest Schnee nicht. Bei Berge bin ich nicht sicher, aber Schnee magst du nur, weil du Flachländer bist, du magst das nur an Weihnachten. Aber sonst.
Also bei uns an Weihnachten in den Bergen finde ich es wunderbar.
Wenn es weit weg ist, meinst du?
Nee, in den Bergen ist einfach super. Schnee und Sonne und Berge ist fantastisch.
Ah, doch.
Ja, ja.
Aber du magst
ja
eigentlich heiß, Sonne im Gesicht.
Ja, ja, genau. Also gestern war ich bei 34 Grad bei uns auf der Liegematte und dann habe ich gemerkt, jetzt ist es genügend warm. Ja, jetzt kannst du richtig brutzeln in der Sonne. Da fühle ich mich geliebt. Das ist für mich Himmel auf Erden. Also, temperaturmäßig müsste es immer so 30, 35 Grad sein
ist
in der Schweiz.
Du hast mir heute erzählt, du hast zur Hälfte ägyptisches Blut. Ja. Ist das wahrscheinlich?
Vielleicht drückt das langsam durch, ich weiß nicht. Als Kind hatte ich am liebsten Winter, aber jetzt hat das total gewechselt. Je mehr Sonne, je mehr Meer, je mehr heiß, desto besser.
Schön.
Es kann auch 40 sein, ist okay.
Gut, wenn wir jetzt über Himmel und Erde nachdenken, was ist euch eigentlich näher? Also was mögt ihr lieber? Seid ihr so geerdet, bodenständig Erde oder sagt ihr, nee, fliegen, abheben, Himmel, was habt ihr lieber?
Ehrlich gesagt finde ich beides mega faszinierend. Ich glaube, Tempo ist für mich faszinierend. Also als ich Skifahren war, also in jüngeren Jahren, für mich war immer das Ziel, möglichst schnell runter und dann wieder hoch und dann wieder möglichst schnell runter. Ich finde einfach Tempo wahnsinnig faszinierend. Es kann aber auch in der Luft sein. Ja, genau.
Also Tempo ist aber auch schmerzhaft. Ich kenne auch so meine Ski-Erinnerungen sind manchmal schmerzhaft.
Ja, das gab es auch zwischendurch. Aber seltener
als viel Tempo in Schmerz rein.
Genau.
Und Jele?
Aber mir ist es witzig auch ähnlich. Also ich bin total, ich liebe das Erden. Ich erde mich jeden Morgen, also immer wenn ich aufstehe, das ist, seit Jahren habe ich dieses Ritual, setze ich meine Füße so ganz bewusst auf den Boden und sage mir, Gott trägt. Heute und immer. Und das ist für mich so ein ganz tiefes Erden. Oder wenn ich in einer Situation bin, wo ich nicht weiß, irgendwie unsicher werde oder so, ne, dann setze ich meine beiden Füße so auf den Boden, könnt ihr dann erkennen, ne, wenn ich denke, jetzt werde ich. So, und dann erde ich mich. Und ich, also, dass Gott in der Tiefe ist und dass Gott immer da ist und dass es der Boden ist, der mich trägt, das ist für mich eine ganz tiefe Wahrheit. Deshalb erde ich mich gerne. Mhm. Ich liebe es, auf den Boden zu sitzen, mich auf den Boden zu legen. Das ist eine und das andere. Ich liebe auch Höhe. Also, wir waren jetzt erst gestern wieder in der Fränkischen Schweiz bei uns klettern. Wenn ich nach oben komme, genau, so einen Berg hochlaufe. Mhm. Wahrscheinlich ist es das. Paragliden für mich ein Riesending. Genau, Skitouren, weit schauen dürfen, in den Himmel schauen dürfen. Also es ist wahrscheinlich wirklich beides.
Und wenn du dich am Morgen erdest, dann machst du das mit deinen beiden Wollsocken, weil du hast uns ja, wir
nein,
wissen
nein,
ja, du hast ja Wollsocken an.
Na, die ziehe ich ja irgendwann nachts aus. Ja, ja, das ist der Trick. Also das bedeutet,
du startest immer nur mit Wollsocken
in die Nacht.
Nacht
mit Wollsocken und irgendwann, wie auch immer, das macht der Körper automatisch, werden sie abgestreift und am nächsten Tag. Das ist fast eigentlich ein nächtliches Wunder.
Das ist ein Wunder. Das ist, wenn da was passiert, das ist eine Transformation, die da geschieht.
Ja, ja, du hast
eine Verpuppung,
erfasst.
Eine Fußverpuppung.
Ja.
Ich habe Random Facts. Ich mag immer Random Facts. Wenn wir heute bei diesem Podcast nichts voneinander lernen, etwas muss ja gesagt sein. Hast du gewusst, das ist ein Random Fact für dich? Pinguine können ihre Füße Temperatur regulieren.
No way.
Ist so.
Echt?
Ist so.
Oh, das wäre
nice. Oder es ist ein bisschen kalt. Dann pumpst du. Und dann wird es 2 Grad wärmer.
Oh, schön. Oh, das wäre die
Mega
Rettung.
Mega nice.
Das wäre die Rettung für mich und auch die Rettung für meinen Mann. Da strecke ich meine Füße nämlich manchmal rüber.
Ah!
Und genau. Ja, das
so.
Ist der Effekt. So.
Himmel auf Erden umkämpft, Frieden auf Erden umkämpft und trotzdem da. Ich mag das trotzdem da drin, weil es ja irgendwas mit Trotzkraft zu tun hat. Wenn wir jetzt über Friede sprechen, muss ich vorausschicken, wir werden eine nächste Episode über Gerechtigkeit machen, weil ich das gelernt habe von unseren Mitarbeitenden in der Ukraine, gerade während dem Krieg immer wieder. Ich war 2-mal dann da für Transporte und das hat mich zutiefst aufgewühlt, weil da kommen WhatsApp, hey, bei uns wirklich wörtlich fallen Bomben in den Garten und ich sitze in meinem Garten und brate eine Servela, eine Wurst und denke, boah, das ist so spannungsgeladen für mich, da überhaupt hineinzufühlen. Nee. Wir waren dann da und dieses Himmel auf Erden, wie geschieht Friede? Wie können wir über Friede reden in einer Zeit, wo Menschen diesen Frieden weit, weit weg überhaupt nicht mal erahnen können? Und habe von ihnen gelernt, Friede darf nicht ohne Gerechtigkeit geschehen. Also wenn wir das Wort Friede aussprechen, müssen wir im gleichen Abendzug beim Einatmen dann nach Friede, müssen wir nachher Gerechtigkeit sagen. Und das ist etwas, wir werden jetzt versuchen, das immer zusammen zu denken, aber jetzt in dieser ersten Folge über Friede zu sprechen und dann die nächste Folge mit Gerechtigkeit diese Klammer dann zuzumachen. Meine Frage, darf man überhaupt jetzt in so einer Zeit über Friede reden?
Wir müssen über Friede sprechen, gerade in einer Zeit wie jetzt. Also jetzt diesen Sehnsuchtscharakter wachzuhalten, das Schmecken nach Frieden, die Sehnsucht, die Hoffnung auf Frieden. Also wenn wir jetzt nicht mehr drüber reden, wann denn dann? Gleichzeitig glaube ich, wir kriegen viel Krieg mit. Es gab ja schon auch andere Zeiten auf der Welt, wo noch viel, viel mehr Krieg geherrscht hat. Das vergessen wir ja auch manchmal, dass wir ihn ja durchaus auch verhältnismäßig, man wagt es kaum auszusprechen, aber trotzdem in einer Welt leben, in der es ja auch Friede gibt. Und jetzt lebe ich in Deutschland, ihr in der Schweiz. Wir haben auch seit Generationen auch keinen Krieg mehr erlebt. Mhm. Und das ist auch gut und richtig so. Also wenn, dann müssen wir jetzt drüber sprechen. Für mich war so ein Schlüsselerlebnis, vor einigen Jahren war ich in Brüssel, wo ja so, ich sag mal, das bürokratische Drama Europas vollführt wird. Und natürlich so habe ich den Abgeordneten gefragt, ob sich das denn lohnt. Ne? Wir machen in Brüssel, wir, die wir in der EU sind, ja diesen wahnsinnigen Aufwasch an 3 Wochen Brüssel, 1 Woche Straßburg, die Büros werden hin und her gezerrt mit Transportern und so weiter. Und dann meinte er, ja, wir ziehen Akten hin und her, wir ziehen unsere Mitarbeitenden einmal im Monat nach Straßburg und ja, es ist wahnsinnig viel Bürokratie, aber wir sitzen jetzt miteinander an einem Tisch, wo wir uns vor Jahrzehnten noch in Schützengräben gegenüber lagen. Und das ist so für mein Bild für Frieden, ist wahnsinnig anstrengend, es ist manchmal viel Bürokratie, manchmal wahnsinnig viel Blabla, aber das ist das, wohin wir wollen. Lieber reden und bürokratisieren wir, als dass wir kämpfen. Und das ist noch lange nicht das Bild von Frieden, das ich wirklich im Kopf habe. Aber das ist so der Nenner, wo ich gerade denke, ah, da würde ich mir gern hin, ne? So an den Tisch zu sitzen, statt in den Schützengräben. Mhm. Aber ich bin fest davon überzeugt, mehr denn je, dass wir über Frieden sprechen müssen und das Sehnsuchtsbild wachhalten müssen. Und ich höre auch nicht auf zu glauben, dass Frieden möglich ist. Mhm. Auch in der Ukraine, wo ich gerade auch gedanklich sehr, sehr viel und oft bin bei meinen Freunden.
Mhm. Brille, großes Konzept in der Bibel.
Großes Konzept, ja.
Haben wir schon am Anfang Hökendijk, Christian, zitiert, Shalom.
Ja.
Das Großkonzept, das eigentlich das alles umfassende, diesen alles durchdringenden Shalom, diesen Zustand von es ist gut, es ist richtig, es ist alles am richtigen Ort. Woher kommt das so? Also wie können wir das fassen, Michi?
Ja, eben, das finde ich im Deutschen dann ein bisschen schade. Man ist ja bei Frieden häufig da, es gibt keinen Konflikt und keinen Streit und dann ist Friede, oder? Aber Friede als Konzept im Alten Testament, dieses ersehnte Reich des Friedens oder eben das Reich Gottes, das Reich des Himmels, das hat ja noch viel mehr Dimensionen. Das ist einfach, wenn alles super ist, wenn man im Paradies ist oder wenn man da mal wieder im Himmel ist, im neuen Himmel, wo es kein Leid, kein Schmerz, kein nichts mehr gibt, kein Tod, dann ist eigentlich wieder Shalom in der ganzen Fülle da. Das ist eigentlich Wohlergehen in allen Dimensionen, die man sich vorstellen kann. Und das beginnt ja ganz persönlich auch bei mir, dass ich versöhnt bin mit mir, mit meinem Nächsten, mit Gott. Und es geht durch alle Bereiche durch, inklusive Schöpfung, Politik, Gesellschaft, alles. Also, und daher, ja, ich denke, wir müssen unbedingt darüber reden, weil es ist ein ganz wichtiges Thema in der Bibel. Es ist die Sehnsucht Gottes, dass diese Welt wieder eben wiederhergestellt wird. Und er hat begonnen damit und wir sind in dieser Spannung zwischen schon und noch nicht. Das ist schmerzlich, das ist extrem frustrierend, aber es ist auch schön. Also darum deine Frage, wo ist man lieber im Himmel und auf Erden, hat mich auch da, damit zu tun, dass ich viele Christen kenne, die lieber schon bei Jesus wären, also im Himmel, weil da ist ja dann alles perfekt. Und ich habe immer gesagt, ich bin dann noch die ganze Ewigkeit bei ihm, ich möchte möglichst lang hier sein und möglichst viel von dem sehen, was wir beitragen können, dass es hier anders wird. Hm. Aber das kann man eben verschieden sehen. Aber ich finde es so faszinierend, dass es eben hier schon möglich ist. Sehr unvollkommen, auch in meinem Leben, aber doch so spürbar, dass ich jeden Tag hier auskosten möchte und möglichst viel dazu beitragen kann, in meinem Umfeld, in meinem Rahmen, den Gott mir gesteckt hat, dass es eben Realität wird. Und das hat ganz viel mit mir zu tun. Also jede Veränderung, die ich eigentlich im Außen will, geht durch mich durch. Und da, ja, ich bin jetzt 55 und ich bin noch nicht am Ende. Immer wieder kommt was drauf und dann prozessiere ich das und merke, jetzt habe ich auch wieder Frieden mit diesem Kapitel in der Geschichte, mit diesem Menschen, mit diesem Unrecht, das mir angetan wurde. Und das hilft. Und ich finde das super schön. Also daher, ich freue mich am schon, auch wenn mich das andere auch frustriert. Mhm. Manchmal sehr sogar. Ja.
Ist Shalom nicht auch eine schöne Übersetzung? Das mag ich sehr, wenn wir diesen Shalom übersetzen mit blühendes Leben.
Mhm.
Also wenn das Leben so zum Blühen kommt. Und, ne, das Bild aus Jesaja 11, ne, wo dieses Friedensreich ist, ja, der Löwe liegt neben dem Lamm, das Kind spielt neben der Otter und es passiert nichts. Ne? Das ist ein friedliches Beieinander. Das ist also dieses blühende Leben, ne? wo was aufkeimen darf, wo was Platz hat, wo was auch sein darf, in der ganzen Unterschiedlichkeit. Das ist so ich mag dieses blühende Lebenbild sehr, sehr, sehr.
Es ist ja spannend, der Theologe Bernhard Ott, ein Schweizer Theologe, den ich sehr, sehr mag, der mich auch sehr inspiriert persönlich, der hat ein kleines Büchlein geschrieben, Shalom, das Projekt Gottes. Ja. Und da schreibt er über diese kürzeste Form des Evangeliums, dass die eigentlich da geschieht, wo die Engel Christus ankündigen. Und sie sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden, dieser Shalom auf Erden.
Genau.
Und das finde ich so massiv, diese zwei Dynamiken, wo er auch sagt, bitte reißt das nicht auseinander. Das ist horizontale und vertikale, weil es gibt dann die Christen, die stürzen sich auf Gottes Anbetung, Gott in der Höhe, alles Gott und groß und vielleicht dann eben Mystik abgehoben, man ist irgendwie weg von dieser Welt. Und die anderen, die stürzen sich auf den Frieden, auf dieses, jetzt muss alles hier umgebaut werden und wir bauen nur noch alles hier, im Hier und Jetzt. Und er sagt, das ist eben eine Dynamik, dass Gott in der Höhe angebetet wird und dass aber auch Friede auf Erden passiert. Wie können wir dazu beitragen? Ganz praktisch. Wir wollen ja eben nicht immer nur im Denken hier bleiben in diesem Podcast, aber wie können wir dazu beitragen, dass Shalom passiert in Jeles Umfeld, in Michis Umfeld?
Ich frage mich immer, können wir Frieden im Kleinen fast schon üben? Und ich glaube schon, dass das spannend ist, wenn wir es schaffen, eben beieinander zu sein und so eine Art fast schon Verständigungsort zu haben. Was wäre denn, ich finde, das ist schon Frieden im Kleinen üben, wenn wir gegensätzliche Meinungen mal an den Tisch bringen, die dann anfangen, miteinander zu sprechen überhaupt. Also miteinander essen ist ein Riesending, glaube ich, das riesig zum Thema Frieden beiträgt, ne? Miteinander feiern. Ich halte das für ein Riesenkit der Gesellschaft zusammenhält, ne? Dass man miteinander Feste begeht, dass man unterschiedliche Traditionen hat, die einen auch zusammenbringen. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine ganz kleine Form von Friede üben. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Lass uns als Geschwister weitergehen. Das ist so das ganz Kleine. Und das andere ist, ich halte es schon für unseren Auftrag, diesen Sehnsuchtsbegriff nach Friede. Da kann noch was anders werden. Da muss nicht der Streit das letzte Wort haben. Nein, wir können auch Waffen anders. Wir können Waffen auch niederlegen oder gar nicht erst ins Spiel bringen. Ich glaube, dass dieser Sehnsuchtsbegriff schon auch mit fast schon unser Job ist. Also wenn ich denke, wie Reich Gottes, wie überhaupt der Begriff, ne, wenn man so in die jüdische Geschichte guckt, ist es ja eigentlich mitten im babylonischen Exil entstanden, ne, dieser Reich Gottes Begriff und damit auch dieser Friedensbegriff und eigentlich mitten im Zerbruch zu sagen, wir schmeißen jetzt nicht alles hin, sondern wir glauben nach wie vor, dass es eine andere Welt eben möglich ist. Also zum einen Frieden im Kleinen üben, sehr konkret dazu beitragen und zum anderen diese Sehnsucht wachzuhalten. Das finde ich super spannend und ich glaube schon, dass wir deeskalierend arbeiten und auch wirken können. Und das fängt eben ganz klein an. Also ich finde durchaus nach wie vor Martin Luther King, nach wie vor Mahatma Gandhi, dieses Friedfertige, das ist nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, nachzulassen, nachzugeben auch. Das ist ein Riesending. Ne? Das ist der Friedefürst in Person. Da können wir anders handeln. Und wenn uns das im Alltag gelingt, schon bei einem Streit, ne, mit dem Nachbarn, der Zaun und was auch immer, ich glaube, das ist ein Riesending. Mhm. Wenn wir dazu beitragen können, tun wir, glaube ich, viel, was im Reich Gottes eben irgendwann mal ganz sichtbar sein wird.
Ganz stark.
Also ich frage mich, ohne übergriffig zu sein, aber schaffen wir es irgendwann auch, Parteien zueinander zu bringen? Wo ist unsere Aufgabe, diese ganzen Friedensprojekte, die es ja nach wie vor auch gibt, Menschen in Palästinenser und Juden zusammenbringen, sagen, Mensch, gibt es trotzdem noch eine Möglichkeit, miteinander zu sprechen? Ich glaube, dass da schon im ganz Kleinen was sichtbar werden kann, ich sage bewusst kann, was wir im Großen glauben.
Genau. Man könnte es auch so sagen, eben Frieden beginnt innerlich. Also ich habe zuerst meine Hausaufgaben, aber es bleibt dann nicht da. Und jede Gemeinschaft, eben dann mehr als ich allein, zwei oder drei, oder eben auch jetzt in meinem Kontext zum Beispiel meine Kirche oder meine Familie oder meine Ehe, das ist ein wunderbares Übungsfeld, Frieden zu leben. Und da gibt es viel Reibung, viel Möglichkeit für Unfrieden. Und ich finde, da beginnt es. Also wie gehen wir da mit Leuten um? Und da könnte ich ganz viele Geschichten erzählen, wo Friede dadurch möglich wurde, dass ich eigentlich von meinem Standpunkt, ich habe Recht, der andere ist blöd oder schwierig oder keine Ahnung, abweichen musste und eigentlich die Perspektive Gottes einnehmen durfte, konnte, sollte, was auch immer. Und ich finde, Frieden beginnt häufig eigentlich recht mühselig.
Also da, wo wir das vermeintliche Recht, Recht zu haben, aufgeben.
Ja.
Und
oder im Konflikt merkst du dann, irgendwie, ja, und dann, wenn du dann eben deine Hausaufgaben machst, wie ich sie jeweils sage, also wir hatten zum Beispiel kürzlich ein Meeting mit Leuten, die ich alle sehr gern habe, und dann war eigentlich der offizielle Teil vorbei, am nächsten Tag ging es weiter und am Abend ist dann ein richtiger Konflikt entstanden aus dem Nichts und ich habe den nicht angezettelt, aber am Schluss war ich quasi das Objekt, das da beschossen wurde von allen Seiten und ich habe mich so dermaßen Unrecht behandelt gefühlt. Ich war wirklich innerlich auf 180. Ich bin dann in meinem Zimmer und habe gedacht, also am liebsten würde ich jetzt nach Hause reisen und die allein lassen. Und ich habe dann so meine Übung gemacht, Gott gefragt, was muss ich über diesen Konflikt wissen und was muss ich tun? Mhm. Und das war so mühselig. Zuerst hat Gott mir ein bisschen Dinge erklärt und hat gesagt, geh du hin und entschuldige du dich. Und ich habe dann bei bestem Wissen und Gewissen, also ich habe dann Gott gefragt, ja, okay, ich wüsste nicht, für was ich mich entschuldigen sollte, ehrlich gesagt.
Gott scheint irgendwie auf der anderen Seite zu sein, nicht auf deiner.
Hat mir gesagt, für dein Recht haben wollen und dein Kämpfen. Hm. Und da habe ich gedacht, okay, ja. Also ja, und das hat mich aber dann nochmals eine Stunde gekostet, bis ich innerlich bereit war, mich zu entschuldigen für das. Obwohl, es hätte ja noch ein Aber gegeben, oder? Aber ihr habt das und das gemacht, darum habe ich so, das muss ich alles weglassen, oder? Ja, ich habe es dann gemacht und das war wunderbar. Und das war für mich so ein Beispiel. Eben, es beginnt mega mühselig. Erstens mit einem Konflikt, zweitens war ich richtig emotional angepisst. Aber Friede wurde dadurch möglich, dass ich das alles ja, eben losgelassen habe und dann mit einem Friedensangebot. Ich habe mich für meinen Fehler entschuldigt, unabhängig davon, was die dann tun. Und so wird Frieden möglich. Und in der Gemeinde gibt es auch Leute, die sind mir nicht so sympathisch, die machen Dinge, die ich nicht so cool finde. Die haben auch theologische Einstellungen, die ich jenseits finde.
Und ich bin froh, sind die in deiner Gemeinde und nicht
in meiner.
Ja, genau.
Also ja, das ist eben die einzige
anstrengende Leute.
Die sind alle bei dir.
Genau. Und da könnte ich natürlich auch sagen, also Leute, die das so sehen oder die den und den gut finden, mit denen kann ich nicht. Aber nee, da, ja, das geht dann immer von mir aus, das zu überwinden, die zu lieben. Und das finde ich wunderschön, wenn einem das glückt, ja.
Ich habe diesen Vers aus Jakobus 3,18, finde ich so stark, was heißt, die guten Früchte, die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifterinnen und Friedensstifter eine Saat des Friedens aussehen. Und ich habe deshalb meinen Gegenstand, wir haben ja manchmal so Gegenstände dabei, so, mal kurz hier, ich habe meinen Gegenstand mitgebracht.
Und Bobby zaubert immer irgendwas aus den Hosentaschen. Ja,
das sind Kieselsteine. Ich habe mir das immer so überlegt. Und hier habe ich eine Saat. Ja, es ist jetzt eine Pseudosaat. Eigentlich, ich habe die Nüsse geklaut von unserem, das sieht man aber nicht, deshalb ist es Saat. Es sind Saatkörner für alle. Und die im Podcast, die sehen es sowieso nicht. Also ich habe hier Saatgut und ich habe hier Kieselsteine. Und es ist für mich wirklich so, ich kann die Faust im Sack machen, wie der Schweizer sagt. Ich mache Pfust im Sack und ich bin wütend und ich kann mit Steinen schmeißen, ich kann Krieg säen oder ich kann mich entscheiden, die Saat des Friedens auszusäen. Ja. Da bin ich dann eben zutiefst nicht in den Kriegen dieser Welt, sondern in meiner Welt, in den Kriegen meiner Welt und kann wirklich entscheiden, täglich Recht zu haben oder zu lieben. Einer hat, ich war bei einer Hochzeit dabei und dann hat er das so schön gesagt, zum Ehepaar hat der Standesbeamte hat gesagt, sie können sich täglich jetzt entscheiden, wenn sie heiraten, wollen sie Recht haben oder einen schönen Tag? Ich finde das noch eine schöne Überstellung. Wir können Recht haben oder einen schönen Tag. Und es ist aber schon was Anstrengendes. Eben, ich denke manchmal, ich erwarte von den Fürsten dieser Welt, Leute, macht mal Friede und merke schon, wie du jetzt gesagt hast, sogar in meinen eigenen Beziehungen bin ich ganz oft nicht auf Friede aus, weil ich denke, da ist mir jetzt so viel Unrecht angetan worden. Ich will ja, ich will jetzt im Moment noch ein bisschen fröhlich böse sein. Also ich habe das Recht jetzt mal ein bisschen auf ein bisschen schöne Wut.
Und auch, um es nicht zu glatt zu malen, also ich habe an Weihnachten vorletztes Jahr, als der erste Winter war, der Krieg in der Ukraine, habe ich so ein Glühweingewürz geschenkt bekommen und stand drauf, Friede im Herz. Und es hat mich so getriggert. Ich habe gedacht, hey, das ist zynisch. Also ich kann nicht mit Friede im Herz beginnen. Da draußen herrscht Krieg, ne, und meine Freunde sind da drin. Das fand ich fast schon zynisch, zu sagen, ja, der Friede muss im eigenen Herz beginnen, ja, bla, aber das kannst du in die nächste Frauenzeitschrift schreiben, so ein bisschen. sorry for this, but, aber das finde ich zynisch.
Gerade nach Perlen und Schmetterlingen
ja,
kommt
so,
der Friede
so
im Herz.
Ungefähr, ja. Und gleichzeitig ist da trotzdem so eine tiefe Wahrheit drin, ne, zu sagen, nee, genau, es beginnt nun mal mit mir und ich kann mich jeden Tag neu entscheiden, Steine zu werfen. Und es gibt manchmal mit Fug und Recht diese Wut und die muss auch nicht ausgelöscht werden. Ne? Also das finde ich, wäre jetzt auch zu kurz zu sagen, naja, fang an, dein Feind jetzt, ne, gucken wir nochmal in die Krisenherde dieser Erde zu lieben und nicht den nächsten. Also manchmal gibt es ja auch eine berechtigte, manchmal gibt es ja sogar fast schon eine heilige Wut. Also ich will es nicht zu arg glatt.
Und diese Phasen darf man auch nicht überspringen.
Die darfst du nicht
jetzt
überspringen.
Schon für Versöhnung und
genau.
Man muss ja durch diese Wut und durch diesen Zorn muss man ja durchdürfen.
Richtig.
Das sind meine kulturellen Learnings auch aus Sachen, die ich als Schweizer vielleicht bei mir nicht verstehe, weil wir so weit im Frieden drin eingetaucht sind die letzten Jahrhunderte und zu sagen, nein, da muss man durchgehen, das darf nicht übersprungen werden.
Auch in der Beziehung darf es nicht übersprungen werden. Ne? Also dass wir jetzt, das wäre für mich ein Pseudo-Friede, das ist kein echter Friede, sondern der beginnt damit, dass du sagst, ne, in diesem Konflikt, wie du es jetzt sagst, wow, das nervt mich voll, hey, die Spinnen, die triggern mich, ne, das macht mich wütend und auch diese Wut darf ja auch sein. Ne? Und den nächsten Schritt anzugehen und deinen übernächsten. Und jetzt hast du, wenn du in der Völkerverständigung bist, da können wir es auch nicht zuschneiden. Glattbügel. Ne? Wir arbeiten immer noch an der Schuld uns in Deutschland ab und das ist gut so. Mhm. Also, dass diese Wut nach wie vor auch bestehen bleibt. Also, ich will es nicht zu schnell in so einen übermalten Frieden bringen. Ja. Das würde ich fast schon scheinheilig finden. Ja. Und trotzdem ist es diese Sehnsucht, auf die ich hinarbeiten will und wo ich das meine dazu beitragen möchte, im ganz Kleinen. Das fängt in der Ehe an, das fängt in der Familie, das geht so weiter und auch im Großen. Ich habe große Lust, dieses Bild weiterzumalen, aber sehr ehrlich.
Nee, da bin ich ganz mit euch. Und ich glaube, da haben wir auch häufig schlechte Theologie gelebt beim Thema Vergebung und Versöhnung. Ich glaube, echter Friede, auch jetzt im Zwischenmenschlichen, ist gar nicht möglich, wenn das Unrecht nicht benannt wird.
Ja.
Also ich kann dir nicht einfach sagen, ich vergebe dir alles oder ja, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Das ist nichts wert. Also was hast du? Also man muss schon bereit sein, das Unrecht beim Namen nennen zu dürfen oder sich anhören zu dürfen, was habe ich dem anderen angetan, was hat es mit dem gemacht, bevor wir dann das klären. Aber ja, und wenn das übersprungen wird, auch bei Dingen, die man vielleicht in der Kindheit erlebt hat zu Hause, das gibt nie echte Versöhnung, gibt keinen Frieden, das ist dann scheinheilig, ja, das ist einfach angemalt. So, wir haben uns ja alle lieb und alles ist nicht so schlimm und so, aber das ist, ich glaube, Jesus war ganz anders. Der hat ja das Unrecht beim Namen genannt. Aber ich finde das Faszinierende eben, vielleicht kann man es dann so auch ein bisschen aufdröseln, wir haben ja häufig Liebe oder Wahrheit. Mhm. Oder? Die einen sind so Wahrheitstypen, die schmeißen dir alles um die Ohren und wenn sie dann ein bisschen emotional aufgebracht sind, dann kommt noch ein bisschen mehr raus, was nicht raus sollte, aber sehr ungefiltert. Und andere sind so lieb, die finden einfach immer alles schön und so, oder? Und bei uns ist es häufig entweder oder. Und ich glaube, Jesus war eben absolut klar, krass wahr. Der hat nichts gesagt, was nicht wahr ist. Der hat alles beim Namen genannt, aber er war auch absolut Liebe. Und er war dann nicht entweder wahr oder dann liebevoll, sondern immer zusammen. Und ich finde das die Kunst. Und wenn wir so lieb sind, dass die Wahrheit keinen Platz mehr hat, dann ist es keine Liebe mehr. Also das gibt dann auch keinen Frieden. Also daher unbedingt. Also ja.
Da, wenn wir gerade bei Jesus sind, da kommt mir einfach diese Spannung immer wieder auf. Ich habe gelernt, man sollte Sätze immer mit einem Und weitermachen, aber hier ist mal ein Aber angebracht. Aber Jesus, das ist ja so, das ist die Irritation in Person. Also da kommt der Friedefürst und ich denke, Himmel, wo ist dieser Friede manchmal? Also Himmel auf Erden, wo ist er? Wie? Und ich sehe ja bei ihm, dass er diese Spannung selbst in sich trägt. Kommst du als Friedefürst auf die Welt und endest am Kreuz, weggetötet. Also du wurdest, er hat eigentlich dann all das überlebt, aber eigentlich ist er weggetötet worden und da ist nicht viel Friede passiert. Er hat diese Spannung ja auch aushalten müssen, dieses böse römische Reich damals, wo Leute wie wir würden denken, jetzt kommt der und jetzt macht er mal die Römer weg. Mhm. Und das ist nicht damals nicht geschehen und geschieht ja auch heute nicht. Also da ist immer noch dieses römische Reich, das böse ist, oder in unserem Sinne, und das ist dann auch immer gefährlich, wenn ich sage, was böse und was gut ist, das ist ja dieser Dualismus, dann zähle ich mich ja meistens zu den Guten und weiß, wer die Bösen sind. Das ist schon eine Gefahr in sich. Also zu sagen, oh, da ist dieser Christus und das ist für mich Irritation, dass er nicht einfach Friede schafft oder dass er Friede schafft auf eine Art und Weise, wie ich es nicht ertrage. Ich habe da diese Anti-Rights gelesen oder den Yoder, mennonitischer Theologe, wo es dann um höchstgradigen Pazifismus zu Ende gedacht geht, wo man auch nicht Böses tun darf, um dann Gutes zu erzeugen, sondern es ist einfach nur, wenn jemand kommt und dich töten will, dann wirst du weggetötet. Mhm. So wie es Jesus vorgelebt hat. Mhm. Und das ist wahrer Pazifismus. Und ich merke, wow, ich halte das fast nicht aus. Und ich wage mich auch nicht darüber zu sprechen, weil ich in der Schweiz friedlich lebe und nicht in einem Land, wo ich mich verteidigen muss. Aber da merke ich, es ist einfach pure Spannung in mir drin, theologisch und auch praktisch.
Ja, total.
Absolut.
Ja, auch in der jetzigen politischen Situation, ne, in der wir jetzt auch in Deutschland stecken, ist es zunehmend, genau, wer bin ich da jetzt über Friede zu sprechen? Das finde ich trotzdem spannend und gleichzeitig trotzdem diese Sehnsucht wachzuhalten, das muss doch möglich sein. Ich hab auch einen Gegenstand nochmal mitgebracht und zwar die Kerze, die mir Victoria geschenkt hat.
Katze oder Kerze?
Eine Kerze.
Eine Kerze.
Ja, das ist mein schlechtes Deutsch.
Ich habe keine Katze hier in der Tasche, das erstickt.
Ja, nee, und die fülle ich immer wieder neu. Die hat ja so Wachs innen drin, ne? Ist aus der Ukraine und tatsächlich ist da auf Ukrainisch, das finde ich total einfach so schön, ist da drauf, was ist denn das, gebrannt, gepinselt, ich weiß es nicht, das Leben wird den Tod besiegen und das Licht wird die Dunkelheit besiegen. Wow. Und die zünde ich an, wenn ich eben für meine Freunde in der Ukraine bete. Und wie gesagt, das ist schon mehrfach jetzt wieder mit Wachs aufgefüllt. Und das ist schon so, dass ich denke, wow, ich will daran festhalten, mhm. ne, dass Friede möglich ist mhm. und dass eine andere Welt auch möglich ist. Also das ist, ich finde gerade die Sehnsucht nach Friede, die treibt mich schon sehr ins Gebet. Ne? Mhm. Zu diesem Jesus, der sagt, ich lasse alles gehen, ich brauche nicht Recht haben. Mhm. Ich bin so dieser ganz andere Friedefürst und der, also dieses Leid, dieses Mitfühlen, das treibt mich so sehr ins Gebet. Ich sage, Friede auf Erden, also Herr, erbarme dich. Mhm. Also das ist so das Gebet, das ich auch mit Frieden mhm. verbinde. Und das ist für mich eben diese Kerze, die steht bei mir zu Hause mhm. am Gebetsplatz. So das ist Sehnsucht nach Frieden und ich will das wachhalten.
Ein sehnsüchtiges Trotzdem, ja. Finde ich ganz, ganz super, stark bei dem Thema.
Und ich finde eben alles, was wir da diskutiert haben, auch in den anderen Episoden, ist ja immer in dieser Spannung. Und die ist ja eigentlich fast nicht auszuhalten. Oder man könnte auch sagen, eigentlich alles, was wir da als Konzept haben, als Wunsch, sind wir eigentlich ohnmächtig. Also das schaffen wir einfach nicht. Mhm. Also wir schaffen weder Frieden auf Erden zu machen, noch die anderen wirklich zu lieben. Und einfach alles ist wunderschön, auch Reich Gottes und so. Aber irgendwie ist der Mensch ohnmächtig eigentlich, das zu tun. Und ich glaube eben dieses Gebet da, Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das ist so dieses Sehnsüchtige, trotzdem in ein Gebet zu verwandeln und sagen, ja, wir schaffen es wirklich nicht, aber darum beten wir ja, dass sein Reich kommt, nicht unsere Lösung, seine, und sein Wille geschieht. Und das ist wirklich etwas, was im Geist, also was Gott bewirken muss, sonst sind wir ohnmächtig. Sonst bleibt dieses Unrecht unbesiegbar, es ist einfach überall und es ist absolut frustrierend. Und ich denke, ja, dieses Trotzdem sollte sich eben auch da in diesem Festhalten, an diesem Gebeten, an diesem Wunsch, dass sein Reich hier kommt, sichtbar werden lassen. Nicht unbedingt in unseren Aktionen. Ich glaube, vielfach müssen wir einfach sagen, eigentlich können wir es nicht tun, aber wir halten an diesem Gebet fest und wir machen alles, was geht. Aber eigentlich ist das manchmal erschreckend wenig eigentlich so. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem sehr bedeutungsvoll, dass wir das tun. Aber ich finde so dieses, und ich habe auch einen Gegenstand mitgebracht, der ein bisschen dieses Trotzdem oder dieses Miteinander, dieses Spannungsfeld zum Ausdruck bringt. Und zwar...
Du bringst jetzt die Katze.
Ja, genau, die tote Katze, die sich da nicht mehr bewegt, weil sie zu lange im Koffer war. Nee.
Da war mir keine Angst.
Ist keine tote Katze im Koffer. Letzte Weihnachten.
Das hat so geschmeckt im Auto.
Ja, genau.
Gerochen, nicht geschmeckt, gerochen.
Nee, es war, glaube ich, der Serbala.
Ah.
Letzte Weihnachten kam unsere Mittlerin und hat gesagt, sie hat ein spezielles Weihnachtsgeschenk für uns. Und sie hat uns alle ein Herz geschenkt. Und mittlerweile sieht das Herz so aus.
Oh, das ist so ein schwarzes Herz.
Ein Kintsugi-Herz. Genau.
Mit so goldig geflickt, was zerbrochen ist.
Porzellan und es war ganz. Ah. Und jeder hat ein Herz bekommen. Die Frauen ein pinkes und ich ein schwarzes. Nein, man konnte es auslesen, aber ich habe ein schwarzes genommen. Und die erste Aufgabe war dann, dieses Herz zu zerbrechen.
Oh.
Ich hab,
an Weihnachten?
Ja. Wow. Und ich habe das so geliebt. Ich habe ganz viele Stücke gemacht. Das habe ich dann nachher bereut, weil es war dann ganz schwierig.
Viel Arbeit.
Genau. Meine vorsichtigen Frauen haben so vielleicht am Schluss 10 Stücke gehabt.
Und du magst doch Puzzeln nicht, hast du gesagt.
Nee, genau. Ich habe dann gelitten. Und nachher war es... die Aufgabe, das wieder zusammen zu leimen und eben die Bruchstellen mit goldiger Farbe dann zu malen.
So ein Urushi-Lack heißt es, oder?
Und Kintsugi ist ja eigentlich dieses Ding, etwas ist zerbrochen, wird repariert und die Narben, die sind dann goldig und eigentlich ist es nachher schöner als vorher. Es ist eben nicht, du bist ein bisschen geflickt und so geht es wieder so einigermaßen. Und wir verstehen ja häufig unser Menschsein so, wir sind ein bisschen so geflickt. Da ist vieles kaputt gegangen und dann hat man es so zusammengeleimt und irgendwie funktioniert es dann wieder. Aber ich glaube, wir sind eigentlich eher Kintsugis. In diesen Narben wird so viel Schönes sichtbar, dass es nachher eigentlich besser ist als vorher oder schöner. Weil das war eigentlich ziemlich langweilig, schon schwarz. Und ich habe es jetzt mitten auf dem Tisch bei mir, auf dem Schreibtisch, obwohl es ziemlich groß ist, weil es mich immer daran erinnert, an diese Bruchstellen in dieser Welt, an diese Spannungen, an dieses sowohl als auch und an unser Unvermögen, das wirklich selber können. Und trotzdem, dass Gott eben fähig ist, dass wieder zusammenzubringen und nicht die Hoffnung zu verlieren, dass auch wenn es nicht perfekt ist und nicht mehr so wie vorher, es ist eigentlich besser als vorher.
Mega stark. Für mich ist das ein ganz schönes Bild, weil für mich Gott dieses Trotzdem ist.
Ja.
Da, wirklich, wie du sagst, einfach trotzdem an diesem Trotzdem, das Gott hat und ist als Person, festzuhalten. Das ist mein Zitat, das ich mitgebracht habe, passt hierhin, ist von großem Schweizer Theologen Karl Barth. Und das solle er anscheinend vor etwa 68, kurz letzten Abend oder so, vor seinem Tod, noch seinem Freund Eduard am Telefon gesagt haben. Ist ein ganz ein berühmtes Zitat. Ja, die Welt ist dunkel. Und da verharren wir manchmal ja in der Gesellschaft, dass Menschen, ja, es ist dunkel, alles schlimm, alles schlecht. Und dann könnte man ja irgendwie die Hoffnung und den Glauben verlieren und auch die Menschlichkeit. Ich glaube, das ist ja das Schlimme, was uns manchmal passiert, dass wir, das saugt es uns alles Menschliche, alle Hoffnung ab. Und wenn wir in die Welt reinschauen, und er hat gesagt, ja, die Welt ist dunkel, nur ja die Ohren nicht hängen lassen, nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Ich liebe das. Einfach diese hoffnungsvolle Aussage, egal wie es ausschaut, Gott ist, eben du hast von Ohnmacht gesprochen, Gott ist nicht ohnmächtig, Gott ist nicht überrascht, Gott ist nicht perplex, Gott ist nicht sprachlos und sagt, oh mein Gott, was geschieht hier? Ihm ist die Welt nicht entglitten, ihm sind nicht unsere Einzelleben entglitten, aber auch nicht die Gesellschaft, und das ist für mich sehr, sehr hoffnungsvoll, dieses Trotzdem. Trotzdem, Gott ist da, Gott ist nach wie vor da und steht über all dem. Und Friede ist, wie du sagst eben, Friede ist möglich. Friede ist möglich. Vielleicht nicht Himmel auf Erden endgültig, wie es da mal sein wird, aber so als Vorahnung, wie so ein Vorspann vom Film, den man schaut und sagt, ja, ich habe schon gesehen, wie es möglich wäre.
Ja, ich liebe dieses Zitat, und ich finde, das ist an Aktualität ja nicht zu überbieten. Nee. Ja? Also wenn wir uns die Welt so anschauen, Gott ist Regierender, Gott hat die Fäden noch in der Hand. Und das nicht aufzugeben, das, da kribbelt es mich richtig. Also da habe ich so Lust auf Zukunft, oder? Und auch auf diesen Frieden. Also dass ich denke, da ist noch was anderes möglich.
Und ist immer wieder geschehen, eben sogar in Kriegszeiten, der berühmte Weihnachtsfrieden im Ersten Weltkrieg, wo dann plötzlich die in den Schützengraben und gesagt, komm, ich will ja gar nicht auf die anderen schießen. Und dann hat man sich anstatt Handgranaten Kuchen zugeworfen, hat Bäumchen auf die Schützengraben getan, hat gesungen, hat sich Geschenke ausgetauscht, hat sich rausgewagt, Familienbilder gezeigt, hat zusammen Weihnachten gefeiert. Weihnachten, Gott wird dem Mensch nah, in Christus, so ein schönes Bild, das wirklich rund um Christus ist eben Friede eine Option.
Absolut.
Das ist eine Option, die wir halten dürfen. Wie tragt ihr ganz persönlich diesen Frieden in eure Welt hinein? Habt ihr irgendein Beispiel, wo ihr sagt, da habe ich es geschafft, da trage ich ihn, oder mit so einem Projekt als Kirche, als Organisation, FreshX oder ich als Jele oder Michi, wo geschieht das?
Also bei mir ist es tatsächlich, das treibt mich ins Gebet und auch das lässt nicht nach, ne, dieses Herr, erbarme dich auch zu beten. Ich glaube, das ist eigentlich mit das Konkreteste, was wir tun können. Und wir haben ja bei diesen ganzen FreshX-Konzepten und Ideen, das ist ja weniger ein Konzept, das ist ja mehr eine Haltung, ne, ist es zutiefst eben der Kern ist diese Gemeinschaft, die von Jesus bestimmt ist. Und da ist eben die Sehnsucht schon, Vielfalt eben auch auszuhalten und die Unterschiedlichkeit auch auszuhalten. Jetzt bei Kirche Kunterbund, das ist so eine Form, wo wir FreshX ganz konkret eben unter Familien leben, Kirche, Gemeinde ganz konkret unter Familien leben. Und da sagen wir zum Beispiel, ich glaube, dass die unfriedlichste Lebenssituation ganz häufig eben in Familie per se passiert. Das ist kaum chaotischer, und ich meine im Negativen, also es gibt ja so ein sympathisches Chaos, ne, wenn jemand irgendwie einen unaufgeräumten Schreibtisch hat. Nee, ich meine das lebensbedrohliche Chaos, dass das tatsächlich in Familien passiert, ne, dass Beziehungen auseinandergehen, dass Eltern, Kinder nicht miteinander können. Und wie können wir da dieses trotzdem reinbringen? Ja. Das ist bei uns bei Kirche Kunterbund tatsächlich ein Riesending, dass sie sagen, Kinder und Familien entdecken gemeinsam Gott, sie entdecken gemeinsam Glaube, sie entdecken gemeinsam, wir können miteinander reden, es kann Versöhnung passieren, auch über Generationen hinweg. Ich glaube, dass es ein Riesending ist, genau wie Friede ganz konkret, auch im Kleinen, aber gleichzeitig ist es ja das Große, wie das da aussehen kann. Und da machen wir viel, aber ich bin auch sonst in der Partnerschaft eben mit der Ukraine beteiligt, und das ist für mich auch ein ganz, ganz wertvoller Austausch. Ich lerne da übrigens auch total viel. Und außerdem bei uns in Deutschland, ich bin eine ganz große Befürworterin für Europa. Und ich halte das für ein ganz, ganz und sehr konkretes Friedenskonstrukt.
Jetzt macht der Himmel bei uns auf.
Ja.
weil wir über Friede reden. Es hat vorher mal gegrollt und gedonnert. Da spürt man schon im Himmel, wie im Himmel so auf Erden, ist die Spannung da. Wir schließen einfach noch unseren Podcast ab. Ich mag dieses Zitat aus dem apokryphen Maria-Evangelium, wo die Maria von Magdala, die so viel Versöhnung, Heilung, Shalom erlebt hat durch Gott, in dem Moment, wo alle wegbrechen und ohnmächtig sagen, wow, unsere Rettung, also Christus ist tot, unser Messias ist gestorben, da ist ja die große Dramatik. Und da sagt diese Maria, weint nicht. Also all die großen, Andreas dieser Welt sind alle weggebrochen, wie es so oft ist. Aber diese Maria, die steht da und sagt, weint nicht, seid nicht traurig und nicht verzagt, denn die Gnade des Erlösers wird euch alle begleiten und beschützen. Wir wollen vielmehr seine Größe preisen, denn er hat uns alle geschaffen und zu Menschen gemacht. Und das finde ich eines der... Oh, das finde ich gigantisch. Diese Aussage, Christus ist eben nicht nur für uns gestorben, um uns fromm zu machen. Christus ist nicht gestorben, um uns irgendwie nur versöhnt zu machen, sondern er ist gestorben und er hat uns menschlich gemacht. Er hat nicht die Welt vom bösen Menschsein erlöst, sondern hat uns zum Menschsein für diese Welt erlöst.
Ja, genau.
Er hat nicht dieses Umdrehen. Und da ist ja der Mensch... ist fähig, unmenschlich zu sein. Das ist spannend. Ein Tier kann nicht untierisch sein. Aber beim Mensch sagt man, das war jetzt unmenschlich. Und ich finde, das ist etwas Wunderschönes, dass wir in dieser Spannung, die jetzt die Natur da über uns entlädt, und in dieser Spannung, die wir eben auch in unserem Alltag haben, aber in den Nationen, dass wir die Fähigkeit hätten, Mensch zu sein. Und eben auch Friede, für Friede zu kämpfen, sehnsüchtig und trotzend.
Ich habe noch ein Gedicht mitgebracht von Dorothee Sölle. Darf ich das
noch? Ja, das wollen wir.
Also die paar Tropfen. Ich habe nämlich, es schließt nämlich so gut an.
Das sind Segenstropfen,
ja,
die wir spüren.
Ja, ich spüre sie überall. Es ist schön, hier in den Bergen zu sitzen. Und das Gewitter ist auch noch nicht so stark. Genau, diese Fähigkeit, Mensch zu sein, das, und auch anders zu handeln. Zwischen Reiz und Reaktion ist ja dieser berühmte Zwischenraum. Und das ist diese Fähigkeit, anders zu handeln, auch friedlich zu handeln. Die Fähigkeit, Mensch zu sein, das finde ich schön. Dorothee Sölle, deutsche, ich sage gern Lyrikerin, sie ist auch Theologin, sie ist auch eine markante Theologin, aber ich mag sie vor allem als Lyrikerin. Ich habe ein Gedicht mitgebracht. Es kommt eine Zeit, da wird man den Sommer Gottes kommen sehen. Die Waffenhändler machen Bankrott. Die Autos füllen die Schrotthalden und wir pflanzen jede einen Baum. Es kommt eine Zeit, da haben alle genug zu tun und bauen die Gärten chemiefrei wieder auf. In den Arbeitsämtern wirst du ältere Leute summen und pfeifen hören. Es kommt eine Zeit, da werden wir viel zu lachen haben und Gott wenig zu weinen. Die Engel spielen Klarinette und die Frösche quaken die halbe Nacht.
Vielleicht spielen sie auch Maultrommel noch
ein bisschen. Ja,
ne?
Ich habe auch gerade gedacht, die Maultrommel, die ist da auch noch mit. Ja, und die Frösche, die quaken die halbe Nacht. Und weil wir nicht wissen, wann sie beginnt, helfen wir jetzt schon allen Engeln und Fröschen beim Lob Gottes.
Wow.
Also, es kommt diese Zeit und ich lebe auf diese Zeit zu und ich lebe auch jetzt schon aus. Das füttert meine Sehnsucht nach Friede für mich, für meine kleine Welt und auch für die große.
Wow. Mega schön.
Mega.
Friede.
Friede.
Friede auf Erden, umkämpft und trotzdem da. Danke vielmals für diese für mich wirklich mega ermutigende, hoffnungsvolle Runde für Friede zu kämpfen, trotzdem an diesen Trotzkraft Gott zu glauben, an ihm festzuhalten, diesen Friedefürsten aber auch selbst immer wieder hineinzuleben, nicht Steine zu werfen, sondern die Saat des Friedens auszusehen. Also das hat mich jetzt selber wirklich sehr, sehr ermutigt, mit euch da im Regen zu sitzen und Donnergrollen, wenn da der Himmel um seinen Frieden ringt, der ihm wahrscheinlich auch immer mal wieder abhanden kommt. Also danke vielmals. Ich freue mich auf die nächste Folge, wo es dann um die zweite Klammer geht, die wir dann zumachen, Friede und Gerechtigkeit. Und hoffe, dass da wieder ganz viele mitzuhören und mitzuschauen. Bis demnächst.
Bis dann. Tschüss.